Ich lese uns den Psalm 111. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich. Der Psalter, das ist das Liederbuch der Bibel. Ein Liederbuch, dessen Melodien im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Manchmal wird man noch daran erinnert, wie zum Beispiel in Psalm 9 dort steht, ein Psalm Davids vorzusingen nach der Weise schöne Jugend. Schade nur, dass heute keiner mehr dieses Lied kennt. Der Psalter, dieses uralte Liederbuch, wurde in unsere deutsche Sprache übersetzt. Das ist gut für uns, denn so erfahren wir etwas von dem, was die Menschen im alten Israel bewegte. Andererseits ging aber durch das Übersetzen etwas Faszinierendes an manchen Psalmen, so auch an diesem Psalm, verloren. Denn in der Urfassung folgen die einzelnen Verse dieses Psalms dem hebräischen Alphabet. Das ist auch bei anderen Psalmen so. Diese Form des Dichtens erleichterte den Menschen damals, die einzelnen Verse eines Psalms auswendig zu lernen. Nun, auch wenn wir auf diese Besonderheit verzichten müssen, öffnet sich uns beim Lesen dieses Psalms doch ein Guckloch in eine längst vergangene Zeit. Was sehen wir? Wir sehen einen Menschen, der ja voll aus dem Häuschen zu sein scheint. Sein Lied beginnt mit einem lauten Halleluja, zu Deutsch Lob preist den Herrn. Ein Ausruf, mit dem viele Psalmen beginnen. Wer heute in einem Gottesdienst oder in einer Gemeinde laut Halleluja ruft, der muss schon aufpassen, dass er nicht gleich als charismatisch verdächtigt wird. Aber damals schien das etwas Normales zu sein im alten Israel, dieser Ausruf Halleluja preist den Herrn. Der Psalmschreiber weiter. Ich danke Gott von ganzem Herzen. Das scheint für ihn die Motivation gewesen zu sein, diesen Psalm zu schreiben. Er ist Gott aus tiefstem Herzen dankbar. Man spürt, das ist keine religiöse Floskel. Nein, das meint er wirklich so. Dieses Gefühl der Dankbarkeit hat ihn überwältigt, sodass er das gar nicht für sich behalten kann. Er dankt dem Herrn von ganzem Herzen im Rat der Frommen und in der Gemeinde, so lesen wir. Er dankt Gott von ganzem Herzen im Rat der Frommen. Das war damals der Hohe Rat. Heute würden wir vielleicht Gemeindeleitung dazu sagen. Vielleicht war der Liederdichter selbst Mitglied im Hohen Rat. Das hätte ich gerne miterlebt, wie der Psalmdichter da mitten in der Ratsversammlung aufsteht und sich einfach mal laut bei Gott bedankt. Aber nicht nur dort. Er bedankt sich bei Gott auch in der Gemeinde. Alle Welt soll es erfahren, wofür er so von Herzen dankbar ist. Vielleicht dachte da auch mancher in der Gemeinde, was ist denn in den gefahren? Weshalb ist er so außer sich vor Freude? Und dabei fällt auf, dass der Psalmdichter niemanden auffordert, es ihm gleich zu tun. Er sagt nicht, seid dankbar, Nein, er sagt einfach, ich bin dem Herrn von Herzen dankbar. Mal ehrlich, wann habt ihr euch das letzte Mal so sehr über Gott gefreut, dass ihr es am liebsten der ganzen Welt erzählen wolltet? Ich habe das vor wenigen Wochen mal erlebt. Da war ich auf Arbeit an der Fachhochschule im Labor und hatte noch einen Versuch vorzubereiten, der ab dem nächsten Tag den Studenten zur Verfügung stehen sollte. Ich hatte den viele Mal getestet und ein letztes Mal wollte ich noch testen. Das ist ein Schlitten, der auf einer Schiene geregelt bewegt werden sollte. Ich schalte den ein und, oh Schreck, der Schlitten bewegte sich nicht mehr. Ziemlich aufgeregt und hektisch versuchte ich, den Fehler zu finden, aber es gelang mir nicht. Dann war Feierabend, ich ging nach Hause. Und ich machte mir Sorgen, denn die Konsequenz wäre gewesen, ich hätte am nächsten Tag die Studenten nach Hause schicken müssen. Sie hätten den Versuch nicht machen können. Und am Abend betete ich zu Gott und bat ihn, mir zu helfen. Am nächsten Morgen ging ich mal ein bisschen früher zur Arbeit, hatte noch so etwa anderthalb Stunde Zeit, bevor die Studenten eintrafen, und setzte mich vor den Versuch hin und erklärte Gott im Gebet die Anlage. Ich zeigte ihm die Anlage und sagte ihm auch, wie sie eigentlich funktionieren müsste. Und dann bat ich ihn, mir doch zu helfen. Und nach dem Gebet, es war eigenartig. Ich war auf einmal ruhig. Ich war nicht mehr hektisch und suchte in aller Ruhe nach Möglichkeiten, wo der Fehler liegen könnte. Und dann, so etwa eine halbe Stunde bevor die Studenten kamen, da kam ich eher durch Zufall, würde man vielleicht sagen, mehr unbeabsichtigt an einen kleinen Stecker ran auf einer Leiterplatte und plötzlich schnippte der Schlitten so ein kleines Stück nach vorn, blieb gleich wieder stehen. Und ich hielt inne, sah meine Hand und wusste, wo der Fehler lag. Diese Steckverbindung, die hatte einen Wackelkontakt. Nun, der Fehler war schnell behoben und dann musste ich mich erst mal hinsetzen. Musste überlegen, was war da eigentlich gerade passiert. Da hatte Gott mir doch tatsächlich in einer Not geholfen. Und ich nutzte dann die Zeit, bis die Studenten kamen, um mich bei Gott zu bedanken. Ja, und unser Psalmbeter, wofür dankt der eigentlich? Er erzählt in seinem Psalm einige Dinge auf, wofür er dankbar ist. Zum Beispiel, groß sind die Werke des Herrn. Wer sie erforscht, der hat Freude daran. Die Werke des Herrn, da fällt mir als erstes seine Schöpfung ein. Die Tiere, die Pflanzen, die Menschen, die Erde, Sonne, das Weltall. Wissenschaftler sind den Geheimnissen der Schöpfung auf der Spur. Vielleicht war der Psalmdichter ja selbst Wissenschaftler, wir wissen es nicht. Eine Jenaer Medizinstudentin, die hatte vor einiger Zeit mal die Aufgabe, gemeinsam mit Kommilitonen menschliches Gewebe unter dem Mikroskop anzuschauen. Und sie war von dem Anblick so begeistert, dass sie spontan ausrief, wie herrlich Gott doch den Menschen gemacht hat. Sie hat sich einfach beim Erforschen des Menschen darüber gefreut, wie der Mensch erschaffen ist. Aber mal ehrlich, man muss ja kein Wissenschaftler sein, um sich an Gottes Schöpfung erfreuen zu können. Man muss nicht mal ins Weltall fliegen, um zu sehen, wie schön unser blauer Planet ist. Es reicht schon ein Spaziergang mit offenen Augen durch die Natur, um Gottes Schöpfung in seiner Vielfalt zu erleben und sich daran zu erfreuen. Nehmen wir Gottes Schöpfung eigentlich noch bewusst wahr oder ist sie uns nur allzu sehr selbstverständlich geworden? Oder nehmen wir die Menschen um uns herum? Ja, schaut euch nur mal um. Schaut mal den Menschen neben euch an. Ist das nicht ein wunderbarer Mensch? Vielleicht hat er schon ein paar Falten, vielleicht auch schon graue Haare oder schon ein paar weniger wie ich. Aber das macht doch nichts. Es ist immer noch ein wunderbarer, einzigartiger Mensch, an den wir uns freuen können. Worüber freut sich der Liederdichter außerdem? Er freut sich darüber, dass Gottes Gerechtigkeit ewig bleibt. Gerechtigkeit. Ein Wort, das ist mit dem Gericht verwandt. Es gibt ja bei uns das Sprichwort, Recht haben heißt noch lange nicht Recht bekommen. Und dahinter steckt halt die leidvolle Erfahrung, dass Urteile, die heute vor menschlichen Gerichten gefällt werden, nicht immer wirklich rechtens sind und manchmal auch willkürlich getroffen wurden. Bei Gott ist das anders. Er entscheidet nicht nach unserem Aussehen oder Ansehen, auch nicht nach unserem Geldbeutel. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Seine Gebote und Verheißungen entsprechen zutiefst seinem eigenen Wesen und gelten ohne zeitliche Begrenzung. Gott ist kein Gott der Willkür. Was nun folgt in unserem Psalm, ist ein Dankeschön. Ein Dankeschön für Begebenheiten aus der Geschichte des Volkes Israel, in denen das Volk auf besondere Weise das Eingreifen Gottes erlebt hat. Diese Begebenheiten stehen alle im zweiten Buch Mose, dem Buch Exodus, aufgeschrieben. Danke für eine Erlösung, steht da im Vers 9. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Sicher, uns liegt es nahe, diesen Vers auf den Kreuzestod Jesu und die damit verbundene Erlösung für uns Christen zu interpretieren. Das ist ja auch nicht abwegig. Aber wenn man es nur so sehen würde, würde man dem Text seiner eigentlichen ursprünglichen Bedeutung berauben. Denn hier bedankt sich der Psalmbeter für die Befreiung seines Volkes aus der Knechtschaft in Ägypten. Der Auszug aus Ägypten, dieses aus israelischer Sicht so übermächtige Volk, dieser Auszug, diese Befreiung ist eigentlich aus menschlicher Sicht undenkbar, unfassbar. Man kann es nur erklären als Wunder Gottes und nur so begreifen. Danke für ein Gedächtnis. Diesem Wunder, so lesen wir in Vers 3, hat Gott ein Gedächtnis gestiftet, ein Fest, das in jedem Jahr aufs Neue an diese wundervolle Befreiung des Volkes aus Ägypten erinnert. Diese Tradition, so erzählt die Bibel, hat Gott selbst ins Leben gerufen. 2. Mose, Vers 2, Vers 14 steht: Ihr sollt diesen Tag haben zum Gedächtnis und sollt ihn feiern, dem Herrn zum Fest, ihr und alle eure Nachkommen zur ewigen Weise. Und die Ordnung für das jüdische Passafest beschreibt es ähnlich. In allen Zeitaltern ist es Pflicht eines jeden Einzelnen, sich vorzustellen, als sei er selbst aus Ägypten gezogen. Nicht unseren Vorfahren allein hat der Heilige, gepriesen sei er, erlöst, sondern mit ihnen hat er auch uns erlöst. Danke für eine Speisung, Vers 5a. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Den Herrn fürchten, das meint gewiss nicht, sich vor ihm zu ängstigen. Es ging aber darum, Gott in Ehrfurcht zu begegnen. Und hier erinnert der Schreiber an die Versorgung des durch die Wüste ziehenden Volkes Israel mit Wachteln und Manna. Danke für eine Erneuerung. Vers 5b gleich danach. Er gedenkt ewig an seinen Bund. Gott erneuerte auf dem Berg Sinai den mit Abraham als Stammvater Israels geschlossenen Bund. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen, so lesen wir da, und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Danke für Gottes Ordnungen. Vers 7. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig. Die 10 Gebote Gottes, die er dem Mose auf dem Berg Sinai übergab, die haben bis heute nichts an Gültigkeit verloren. Und sie dienten im Laufe der Jahrhunderte immer wieder als Grundlage für Grundgesetze in vielen Ländern. Danke für ein eigenes Land. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Heiden. Der Dichter bedankt sich auch dafür, dass sein Volk Israel ein Stück eigenes Land erhielt, das vorher freilich den Heiden, also den Nicht-Israeliten, gehörte. All diese Dinge sind für den Psalmdichter Grund seiner tiefen Dankbarkeit Gott gegenüber. Er dankt für das, was sein Volk mit Gott erleben durfte. Und wir? Sollen wir hier nur Zuschauer bleiben oder können wir selbst etwas tun? Ich bin gewiss, dass Gott auch in unserem Volk immer wieder gewirkt hat und auch heute noch wirkt. Denken wir nur an die Wiedervereinigung unseres Volkes, ohne die viele unter uns hier gar nicht säßen. Ich bin überzeugt, dass ohne Gottes Eingreifen diese Wiedervereinigung nicht so friedlich verlaufen wäre. Aber auch weniger spektakuläre Dinge, wie zum Beispiel die Bewahrung vor Naturkatastrophen und vor Missernten, können und sollten für uns Grund zur Dankbarkeit sein. Denkt doch einfach mal drüber nach, was in eurem Leben nicht selbstverständlich ist, woran ihr euch aber trotzdem freuen könnt. Vielleicht ist es eine bestandene Prüfung, vielleicht ein lieber Freund oder Ehepartner, eine Familie, eine Arbeitsstelle, eine überstandene Operation und so weiter. Denkt mal einfach drüber nach und ihr werdet staunen, wie viel Grund es für uns zum Danken gibt. Nun, was bleibt noch übrig von unserem Psalm? Der letzte Vers. Und der hat es in sich. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Weisheit. Das ist ein Wort, das vom Wortstamm her verwandt ist mit Witz. Nicht mit dem bösen Witz, den man so mal so jemand anders erzählt. Nein, vielleicht mit Bauernschleue. Also eine kleine Geschichte, die sich so vor Zeiten in einer Kleinstadt im Orient zugetragen haben soll. Da beschwerte sich eines Tages ein Kaufmann bei dem Richter der Stadt darüber, dass schon nun zum zweiten Mal in sein Haus eingebrochen wurde und dass er bestohlen wurde. Der Richter überlegte und dann sagte er zu dem Kaufmann, häng deine Tür aus und bring sie zum Markt. Da muss man sich vorstellen, am helllichten Tag geht einer mit seiner Tür spazieren. Das sorgte natürlich für Trubel, für Neugier. Viele strömten auch zum Markt, wollten sehen, was da los ist. Und so war die ganze Stadt auf den Beinen. Auf dem Markt angekommen, sagte der Richter zu dem Kaufmann, nun leg die Tür mitten auf den Marktplatz. Die Leute wunderten sich. Der Richter hatte seine Gerichtsdiener mit und sagte laut, dass es alle hören konnten, Tür, weil du nicht richtig aufgepasst hast, verurteile ich dich zu 30 Peitschenhieben. Die Gerichtsdiener mussten die Tür auspeitschen. Dann stellte sich der Richter neben die Tür und rief laut, und nun Tür, du bist die Einzige, die weiß, die gesehen hat, wer in dieses Haus eingebrochen ist. Ich befehle dir, mir den Dieb zu verraten. Und er legte sich auf die Tür, um zu hören, was die Tür sagt. Auf dem Markt war es mucksmäuschenstill. Dann stand er wieder auf, schaute in die Menge und rief, derjenige ist der Dieb, der eine Spinnwebe an seinem Turban hat. Und es war ein einziger, der die Hand hob und seinen Turban anfasste. Bei ihm fand man das Diebesgut. Weisheit. Wer möchte das nicht, weise sein? Und dabei heißt Weisheit nicht zwangsläufig, dass weise ist, wer viel weiß. Der katholische Theologe Karl Rahner wurde einmal bei einem Kollegen in eine Bibliothek geführt, die beeindruckend groß war. Und er soll gesagt haben, ja, großes Wissen ist die Rache derer, die nichts davon verstehen. Damit wir uns recht verstehen, wer nichts weiß, der wird auch nicht weise werden. Aber es gibt auch den anderen Fall. Wir können sehr viel wissen, aber trotzdem dabei sehr dumm bleiben. Allein das Wissen um das Licht, ich kann viele Bücher über das Licht lesen, kann wissen, wie es entsteht und kann wissen, wie es zusammengesetzt ist, welchen Charakter es hat. Aber dieses Wissen allein hilft mir nicht, das Dunkel in der Nacht zu vertreiben. Aber eine kleine Kerze, wenn ich die anzünde, dann ist das Wunder schon vollbracht. Im Gegensatz zu Wissen kann man sich Weisheit nicht eben in der Schule mal schnell aneignen. Wissen ist wie eine Kiste von Werkzeugen, die ich mir kaufen kann. Mit einem Hammer zum Beispiel kann ich viel Schönes bauen, aber ich kann genauso viel Schaden anrichten, mich sogar selbst damit verletzen. Der Dichter J.R. Tolkien drückte das einmal so aus: Derjenige, der etwas zerbricht, um herauszufinden, was es ist, hat den Pfad der Weisheit verlassen. Weisheit bedeutet also, hier ein Werkzeug sinnvoll einzusetzen, sodass etwas Brauchbares entstehen kann. Im übertragenen Sinne heißt das, dass nur der Weise ist, der sein Wissen sinnvoll, zielorientiert einsetzt. Und hier zeigt uns der Psalmist einen Weg, wie wir weise werden können, in der Ehrfurcht vor Gott. Ehrfurcht vor Gott, das meint nicht, Angst vor Gott zu haben. Nein, es meint eine Beziehung, eine mit Verehrung einhergehende Furcht vor Gott. Es ist die Ehrfurcht vor Gott und damit auch die Ehrfurcht vor seiner Schöpfung, vor dem Leben und auch vor dem Leben kommender Generationen. Diese Haltung verändert unsere Sichtweise auf die Menschen und die Dinge, die uns anvertraut sind. Da geht es nicht mehr nur um uns und darum, wie ich aus allem und jedem das Größtmögliche für mich selbst herausholen kann. Gottes Maßstäbe werden dann zur Richtschnur meines Handelns. Rücksichtslosigkeit und Ausbeutung sind dieser Weisheit fremd. Stattdessen übernimmt sie Verantwortung für ihre Mitmenschen und ihre Umwelt. Diese Weisheit ist die Grundlage für ein gelingendes Leben und für ein gutes Miteinander. Ehrfurcht vor Gott ist aber keine Einbahnstraße. In Vers 5 lesen wir: Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Gott sorgt für die, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Auch wenn der Psalm uralt ist, steckt in diesem einen Satz eine Aussage, die ihre Gültigkeit bis heute nicht verloren hat. Ehrfurcht vor Gott ermöglicht mir, mein Leben nicht nur als die Summe verpasster Gelegenheit zu sehen, sondern Gottes Wirken in meinem Leben zu entdecken. Ehrfurcht vor Gott lässt mich staunen über die vielen großen und kleinen Wunder in meinem Leben. Und so kann ich dann wie der Psalmbeter voller Dank zurückschauen auf all das Gute, das Gott in meinem Leben gewirkt hat, und kann mit ihm in das Halleluja einstimmen. Und so endet dann auch unser Psalm mit den Worten: Das Lob Gottes bleibt ewiglich. Amen.